Ja, wir freuen uns, dass der Bruder Uwe Kritzaner aus der Versammlung Berlin Tiergarten heute hier ist und uns einen Vortrag halten wird. Und das Thema dieses Vortrages lautet: Weise handeln, während das Ende herannaht. Bitte, Bruder Kritzaner.
Dass das Ende herannaht, davon sind Jehovas Zeugen überzeugt. Warum? Weil die Welt ganz offensichtlich an einem Scheideweg steht. Lester Brown sagte gemäß der Zeitung Time: Während der Mensch auf das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zusteuert, befindet er sich an einem kritischen Wendepunkt. Die Handlungsweise der jetzt Lebenden bestimmt die Zukunft, vielleicht sogar das Überleben der Spezies. Uns bleiben keine Generationen, sondern höchstens Jahre in dem Versuch, das Ruder herumzuwerfen. Zitat Ende. Das hat er auf das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bezogen. Nun sind wir ja schon ein wenig weiter. Könnten wir sagen, dass das immer noch stimmt, die Aussage, die er getroffen hat? Diese Aussage deckt sich mit dem, was Jehovas Zeugen aus der Bibel kennengelernt haben. Und dazu möchten wir einmal auszugsweise das lesen, was wir aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus erfahren. Viele der hier Anwesenden kennen sicherlich den Inhalt des Kapitels 3 und der ersten 5 Verse. 2. Timotheus 3. Aber wir wollen einmal jetzt nur den Vers 1 und den Vers 3 gemeinsam lesen. Dort heißt es im Vers 1: In dieses aber erkenne, dass in den letzten Tagen kritische Zeiten da sein werden, mit denen man schwer fertig wird. In den folgenden Versen beschreibt er dann die Verhaltensmuster oder die Zustände, die Denkweise. Und er sagt im Vers 3, wie die Menschen sein werden: ohne natürliche Zuneigung, für keine Übereinkunft zugänglich, Verleumder, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten. Im Vers 1 lasen wir etwas von kritischen Zeiten. Wer die Möglichkeit hat, in der Studienbibel einmal dazu die Fußnoten mitzuverfolgen oder später nachzulesen, wird sein oder sehen, dass man diesen Begriff kritische Zeiten auch mit wilde Zeiten übersetzen kann. Würden wir sagen, ja, das ist unsere Zeit? In Vers 3 lasen wir, dass die Menschen wie sein würden: für keine Übereinkunft zugänglich. In der Studienbibel steht wörtlich waffenstillstandslos. Beschreibt das unsere Zeit? Beschreibt es den Umgang der Nationen mit und untereinander? In Vers 3 lasen wir auch, sie würden brutal sein. Und wörtlich heißt es in der Studienbibel ungezähmt. Das sind eigentlich treffliche Merkmale unserer Zeit. Ja, die Tatsachen beweisen, dass wir in den letzten Tagen leben. Welchen Weg sollten wir klugerweise einschlagen? Wo finden wir Antworten? Wo finden wir Anleitung? Sollten wir uns an Menschen oder an Gott wenden? Betrachten wir einmal eine Seite, die Seite der Wissenschaft. Haben die Wissenschaftler die Probleme der Menschen gelöst oder sind sie möglicherweise ein Teil des Problems? Wohin führt die Technologie? Ivan L. Head, der Vorsitzende des Internationalen Zentrums für Forschung und Entwicklung, sagte laut einem Bericht der in Toronto erscheinenden Zeitschrift Globe and Mail: Nach zuverlässigen Schätzungen ist jeder vierte Wissenschaftler oder Technologe in der Welt mit der Erforschung und Entwicklung von Waffen beschäftigt. 1986 wurden pro Minute über 1,5 Millionen Dollar ausgegeben. Fühlen wir uns mit all dem Nachdruck, der auf die Technik gelegt wird, sicherer? In den Arsenalen der Supermächte lagern Kernwaffen mit einer Sprengkraft, die im Vergleich zu der gesamten Munition, die im Zweiten Weltkrieg verschossen wurde, 6000 Mal so groß ist. 6000 Mal Zweiter Weltkrieg. Seit 1945 hat die Welt nicht einmal 7 Wochen Ruhe vor militärischen Handlungen gehabt. Über 150 Kriege, zwischenstaatlich oder Bürgerkriege, sind geführt worden, bei denen schätzungsweise 19,3 Millionen Menschen umgekommen sind. Die meisten zufolge der neuen wirkungsvollen Techniken, die im Zeitalter der Vereinten Nationen entwickelt worden sind. Bis 2005 ist die Zahl derer, die durch militärische Handlungen das Leben verloren haben, auf weit über 20 Millionen gestiegen. Das ist die eine Seite. Fragen wir uns daher, wer kennt die Bedürfnisse des Menschen am besten? Der Mensch selber scheint sie nicht lösen zu können. Hat nicht Gott den Menschen erschaffen? Weiß nicht er am besten, wie die Dinge wieder ins Lot zu bringen sind? Betrachten wir doch dazu einmal den Psalm 32. Psalm 32, die Verse 7 und 8. Psalm 32, 7 und 8. Hier ist etwas, was David niedergeschrieben hat. In Vers 7 sagt er etwas über seine Einstellung oder seine Hoffnung Gott gegenüber. Er sagt, du bist ein Ort der Verborgenheit für mich. Vor Bedrängnis wirst du mich behüten. Mit Jubelrufen über das Entrinnen lassen wirst du mich umgeben. Und dann sagt er etwas oder hat etwas niedergeschrieben aus der Sicht Jehovas, ihn betreffend. Ich werde dir Einsicht verleihen und dich unterweisen in dem Weg, den du gehen solltest. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Sollten wir nicht zu Gott aufblicken? Ich werde dir Einsicht verleihen, haben wir in dem Psalm gerade gelesen. Ja, Gott beschreibt den Weg der Weisheit für diejenigen, die das Ende zu überleben hoffen. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Gedanken des Themas, nämlich weise handeln. Und der biblische Rat aus 1. Petrus 4, Vers 7, mag jetzt hier eine besondere tragende Rolle uns aufzeigen. 1. Petrus 4, Vers 7. Wir wollen einmal sehen, wie er uns dieser Gedanke eine Hilfe ist. 1. Petrus 4, Vers 7. Das Ende aller Dinge aber hat sich genaht. Seid daher gesunden Sinnes und seid wachsam im Hinblick auf Gebete. Dieser Rat wurde um 62 bis 64 unserer Zeitrechnung aufgeschrieben, kurz vor dem Ende des jüdischen Systems im Jahre 70 unserer Zeitrechnung. Christen in Jerusalem konnten überleben, wenn sie diesen Rat umsichtig anwandten. Der Text aus 1. Petrus 4, Vers 7 ist aber hauptsächlich für uns, für unsere Zeit, für unsere Tage anwendbar. Warum? Petrus erwähnt hier das Ende aller Dinge. Die folgenden Worte des Apostels Petrus bekräftigen, was wir angesichts des herannahenden Endes aller Dinge tun müssen. Seid gesunden Sinnes. Und er sagt, seid wachsam im Hinblick auf Gebete. Das erfordert, dass wir uns dafür hüten, uns von Gefühlen beherrschen und geistig aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Wir müssen erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist und ausgeglichen beurteilen, was den Vorrang verdient. Wie können wir gesunden Sinnes sein oder weise handeln? Entwickle von Herzen kommenden Gehorsam gegenüber der Souveränität unseres Schöpfers. Wir sollten uns täglich bemühen, ihm zu gehorchen. Wie? Meide Dinge, die er verurteilt. Jehova hat den ernstlichen Wunsch, dass sein Volk vor Unheil bewahrt bleibt und sich des Lebens erfreut, indem es seinen Geboten Aufmerksamkeit schenkt. Er kennt unsere Beschaffenheit und weiß, was uns wirklich glücklich macht. Er warnt uns deshalb vor einem Wandel, durch den wir sittlich entarten und unser gutes Verhältnis zu anderen zerstören würden. Wie können wir diesen Gedanken jetzt aber für uns greifbar machen, dass die Gebote unseres Schöpfers oder seine Grundsätze für uns zum Nutzen sind, dass sie wirklich etwas Gutes bewirken? Nun beschäftigen wir uns einfach mit einigen Aussagen aus dem Worte Gottes. Wenn wir den Brief des Apostels Paulus an die Versammlung in Korinth aufschlagen würden, das wäre der erste Brief, und im Kapitel 6 die Verse 9 bis 11 nachlesen würden, würden wir von Entscheidungen oder von vielen Handlungsweisen erfahren, die dazu führen, dass wer sie vollbringt, wer dementsprechend handelt, Gottes Königreich nicht erben würde. Es geht hier um Hurer, um Götzendiener, um Ehebrecher. Und der Apostel Paulus sagt klar und deutlich, wer solch einer Handlungsweise nachfolgt, würde Gottes Königreich nicht erben. Und dann sagt er am Abschluss dieser Verse etwas Interessantes. Er sagt, doch waren das einige von euch. Diejenigen also, die die Warnungen vor Hurerei und Ehebruch beachtet haben, auch die bezogen auf die anderen Handlungsweise, sind vor dem seelischen Aufruhr, den Krankheiten und den unehelichen Geboten verschont worden, die sich daraus ergeben können. Als einen zweiten Gedanken lesen wir doch einmal das, was der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Versammlung in Korinth schrieb. 2. Korinther 7, Vers 1. Was lesen wir dort? 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir also diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und Geistes, indem wir die Heiligkeit in der Furcht Gottes vervollkommnen. Wenn jemand diesen Rat anwendet, dann kann er sich von der Sucht nach Tabak und anderen Drogen freimachen oder gar nicht erst in diese Sucht verfallen. Und dann würde er von den Folgen dieser Süchte frei bleiben, sich seine Gesundheit nicht schädigen und möglicherweise auch nicht einen früheren Tod erleiden. Wir sehen also, dass der Rat aus dem Worte Gottes sehr wohl, auch gerade in unserer heutigen Zeit, praktischen Rat beinhaltet, anwendbar ist, ja, und unser Leben glücklicher gestalten kann. Ein weiterer Punkt ist der, den wir aus der Apostelgeschichte 15 erfahren. Wir haben in der letzten Zeit ja darüber gesprochen, dass es da um eine bestimmte Frage ging. Die Ältesten in Jerusalem zusammenkamen über diesen Gedanken nach, sondern unter dem Geiste Gottes und zu einer Entscheidung kamen. Was lesen wir in Apostelgeschichte 15, Verse 28 und 29? Da heißt es, denn der Heilige Geist und wir selbst haben es für gut befunden, euch keine weitere Bürde aufzuerlegen als folgende notwendigen Dinge. Euch von Dingen zu enthalten, die Götzen geopfert wurden, sowie von Blut und von Erwürgten und von Hurerei. Wenn ihr euch vor diesen Dingen sorgfältig bewahrt, wird es euch gut gehen. Dann sagt er abschließend noch, bleibt gesund. Sein Gebot, sich des Blutes zu enthalten, hat seinen Dienern geholfen, ihr Vertrauen zu ihm als den einen, von dem alle ihre Aussichten auf zukünftiges Leben abhängen, zu stärken. Und gleichzeitig hat es sie vor furchtbaren Krankheiten bewahrt, die durch Bluttransfusionen verbreitet werden können. Auch dieser Rat ist heute immer noch praktisch und anwendbar. Betrachten wir zwei weitere Punkte. 1. Petrus 5, Vers 6. Mit diesem Gedanken könnten wir auf das, was wir jetzt besprechen möchten, uns einstimmen. 1. Petrus 5, Vers 6. Da heißt es, 1. Petrus 5, Vers 6, erniedrigt euch daher unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zu gegebener Zeit erhöhe, wobei ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Der Wunsch, erfolgreich zu sein und von anderen anerkannt zu werden, ist natürlich. Dessen ungeachtet legen sowohl Männer als auch Frauen oft zu großen Nachdruck auf menschliche Leistungen, dass sie sich selbst unter Druck setzen, um, wie ich hoffe, es heißt jetzt niemand Meier, um mit Meiers Schritt halten zu können. So dieser Konkurrenzkampf. Meiers haben ein neues Auto, brauche ich auch eins. Sie kaufen sich eine neue Küche, naja, unsere sieht auch nicht mehr so toll aus. Sie richten sich neu ein, könnten auch wir, also dieses Konkurrenzdenken, könnte dies gefährlich sein? Könnte es dich oder mich beeinflussen? Auch die Umwelt mag Druck ausüben, nach einer höheren Bildung, nach Reichtum, nach Prestigestellung oder Macht zu streben, gerade in der heutigen Zeit. Hast du einen guten Beruf? bist du jemand? Verdienst du viel? Wirst du an diesem materiellen Ding gemessen? Erfolg, der gewöhnlich an Geld gemessen wird, verhilft jemandem vielleicht zu Ansehen, zu Ehre und Respekt. In einem Leitartikel der nigerianischen Zeitung Daily Times hieß es: Ganz gleich, wie tugendhaft jemand ist oder welche hervorragenden Qualitäten er besitzt, die meisten respektieren und achten ihn nicht, wenn er kein Geld hat. Wenn du kein Geld hast, zählst du dann als Mensch nicht mehr? Die Welt scheint so zu denken. Was kann die Folge sein? Welcher Erfolg kann eine gewisse Befriedigung mit sich bringen? Aber beachte, welch hohen Preis man dafür zahlen muss. Der Kolumnist Achike Okafor schrieb: Jeden Tag brechen intakte Familien auseinander, hauptsächlich wegen des Geldes oder die Dinge, die man für Geld kaufen kann. Sogar Ehepartner, denen es noch gelingt, zusammenzuhalten, sprechen kaum über elterliche Pflichten, weil sie einfach zu beschäftigt sind mit der Beschaffung materieller Dinge. Zitat Ende. Fügt man diesen noch das Problem vernachlässigter Kinder hinzu, die sich Drogen zuwenden und kriminell werden oder von zu Hause weglaufen, wird der Preis doch sehr hoch. Das, was wir jetzt betrachtet haben, hat uns gezeigt, was wir gemäß dem Rate des Wortes Gottes meiden sollten. Wir werden aber auch angespornt, gemäß dem Willen unseres Gottes zu handeln, und das in positiver Hinsicht. Und hier gibt es einen schönen Gedanken an dem, was der Apostel Paulus an die Versammlung in Galatien schrieb. Haben wir, die meisten von uns sicherlich schon sehr oft gelesen, kennen wir, wenn wir an Galater 5, die Verse 22 und 23 denken. Sie sind ja eine Gegenüberstellung der Werke des Fleisches, die vorher beschrieben werden. Aber welche Ermunterung ergeht aus diesen zwei Versen gemäß Galater 5, 22 und 23? Da heißt es: Andererseits ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Milde, Selbstbeherrschung. Und dann sagt er: Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also diese Einstellung oder Handlungsweisen wären bei Jehova Gott annehmbar. Und er würde sie sicherlich durch seinen Geist auch fördern. Was haben wir hier gelesen? Liebe. Was ist das für ein entscheidender Faktor? Liebe, wenn du das von jemandem verspürst, dann bewirkt das eine Gegenliebe. Zu jemandem fühlt man sich hingezogen. Man möchte ihn unterstützen in seinen Handlungen, in seinen Zielen. Freude gibt Kraft, um schwierige Situationen zu meistern. Stell dir vor, du bist im Dienst und hast vielleicht nicht viele Menschen erreichen können, oder sie waren zum Teil vielleicht auch ablehnend. Manch anderer würde sagen, das, solch ein Berg lohnt sich doch gar nicht. Warum macht man das überhaupt? Aber darum geht es nicht. Wenn wir die Freude verspüren, dass wir diesen Dienst für unseren Schöpfer verrichten, dann geht es nicht um die Reaktion, sondern wir wissen, dass wir das Richtige tun. Und das bewirkt bei uns Freude und gibt uns Kraft. Wir haben etwas über Frieden gelesen, einleitend auch, wie die Welt über Frieden denkt, dass sie waffenstillstandslos ist. Aber sehen wir das nicht aus der eigenen Erfahrung in der Versammlung? Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Situation sind bemüht, Frieden miteinander zu halten. Selbst wenn es manchmal Stresssituationen gibt, und die gibt es einfach aufgrund unserer Unvollkommenheit. Aber ist man nicht bemüht, diese Dinge beizulegen, und dass man nicht ein gutes Gefühl hat, wenn man dann miteinander selbst in einer schwierigen Situation in Frieden auseinandergegangen ist? Jehovas Wort ermuntert uns dazu, anders zu sein in dieser Hinsicht, als die Welt es ist. Und der Langmut hilft einem auch unter Belastungen glücklich zu sein. Langmut könnte man vielleicht, wenn man das Wort ein wenig auseinander nimmt, auf eine lange Zeit mutig zu sein, bezogen vielleicht auf irgendwelchen Situationen, nicht wie man im Wort, so im Sprachgebrauch sagt, die Flinte ins Korn zu werfen. Sagen, ach, das lohnt sich nicht. Da hat schon wieder jemand einen Fehler gemacht, hat mich schon wieder jemand geärgert. Wenn wir langmütig sind, dann versuchen wir, Hintergründe zu erfahren und zu überlegen, vielleicht gab es Dinge, warum jemand so oder so gehandelt hat, und ihnen die nicht automatisch schlechte Beweggründe zu unterstellen, sondern auf Frieden mit Langmut hinzuarbeiten. Freundlichkeit bewirkt etwas Anziehendes? Oder freuen wir uns, wenn wir unter Menschen sein würden, tagtäglich, die, wie wir so sagen, muffelig sind oder die nicht lächeln können? Es ist doch viel schöner, wenn wir unter Freunden sind, die auch aus dem Herzen lächeln. Güte spornt anderen an zu helfen. Glauben auszuüben sichert einem Gottes liebevolle Führung zu. Wir vertrauen auf das, was er uns verheißen hat. Selbst unter schwierigen Verhältnissen lassen wir diesen Glauben nicht schwächer werden und vertrauen auf das, was Jehova uns vermittelt. Wir haben etwas von Milde gelesen. Eine milde Eigenschaft beruhigt äußerlich und innerlich. Man denkt vielleicht erst nach und überlegt, bevor man auf etwas eine Antwort gibt. Ja, und die letzte Aussage, die wir gelesen haben, ist sicherlich nicht so einfach. Da geht es um die Selbstbeherrschung. Aber Selbstbeherrschung hilft und sie verhindert, Fehler zu machen. Wir treffen zum Beispiel nicht Eigenschaften aus dem Bauch heraus, sondern wir überlegen auch in dieser Hinsicht wegen ab. Also wir beherrschen uns selbst. Und selbst wenn vielleicht manchmal das Herz klopft und sagt, ah, das möchte ich, das will ich, das brauche ich. Und der Kopf sagt nein. Warum? Begründet. Und man sagt, ah, es klopft zwar immer noch, aber hier, ich handle richtig. Solange wir in der Welt leben, haben wir, das ist eine Tatsache, einen gewissen notwendigen Kontakt zu ihr. Doch Jehova warnt uns davor, unsere Hoffnung auf die Welt zu setzen und ein Teil von ihr zu werden. Wenn wir nach diesen Grundsätzen handeln, nach diesem Rat, den wir hier aus Galater 5 erfahren haben, dann sind wir anders als die Welt. Dann lassen wir uns von der Welt nicht vereinnahmen. Jehova weiß, was mit der Welt geschehen wird. Wie töricht wäre es, sein Leben darauf zu verwenden, etwas aufzubauen, was Gott niederreißen wird. Schlimmer noch, diejenigen, die das tun, werden feststellen, dass sie das gleiche Geschick erleiden, werden wir die Welt, in der sie erleben, widmen. Der Apostel Petrus fordert auch Menschen, die Gottes Diener sein möchten, auf, wachsam im Hinblick auf Gebete zu sein. Das hatten wir ja gelesen. Der Psalmist ermuntert uns diesbezüglich. Psalm 86, Vers 3. Psalm 86, Vers 3. Er sagt hier: Erweise mir Gunst, o Jehova, denn zu dir rufe ich unablässig den ganzen Tag. Was sollte das für uns bedeuten? Das vertraute Verhältnis zu Gott wird dich anspornen, das zu tun, was er von dir getan haben möchte. Selbst mit den persönlichsten Angelegenheiten solltest du dich an Gott wenden. Konzentriere dich nicht auf weltliche Ziele. Befasse dich lieber mit den geistigen Segnungen und den Verheißungen Gottes. Was sollte uns das gerade Besprochene erkennen lassen? Jetzt ist die Zeit, in der wir alle weise handeln müssen. Und das möchten wir noch kurz unterstreichen. Womit? Mit dem, was der Apostel Petrus schrieb. Diesmal im zweiten Brief. 2. Petrus, Kapitel 3. Auch diese Gedanken sind vielen nicht unbekannt. 2. Petrus 3, die Verse 11 bis 13. Da heißt es: Da alle diese Dinge so aufgelöst werden, was für Menschen sollt ihr da sein in heiligen Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit, indem ihr die Gegenwart des Tages Jehovas erwartet und fest im Sinn behaltet, durch den die Himmel im Feuer aufgelöst werden und die Elemente vor Gluthitze zerschmelzen werden. Doch gibt es neue Himmel und eine neue Erde, die wir gemäß seiner Verheißung erwarten, und in diesen wird Gerechtigkeit wohnen. Das sind eigentlich drei Punkte, die hier hervorstechen. Der Vers 12 zeigt, dass Himmel und Elemente aufgelöst werden. Menschen, die wirklich an die sichere Erfüllung des prophetischen Wortes Gottes glauben, sollten ihrer Erwartung entsprechend leben. Sie sollten nicht in selbstsüchtiger Weise für das gegenwärtige System der Dinge leben, das heißt für die Himmel, die Elemente und die Erde, die so aufgelöst oder vernichtet werden, wie Gottes Wort es beschreibt. Warum für etwas leben, was bald untergehen wird? Warum selbst damit untergehen? Im Vers 13 wird von neuer Himmel und neuer Erde gesprochen. Das messianische Königreich, den neuen Himmel, wird über eine neue Erde, eine neue menschliche Gesellschaft regieren. Es wird eine Regierung sein, die sich wirklich um die Bedürfnisse der Menschen kümmern wird. Und von welcher Regierung kann man das heute sagen? Jehova verspricht uns das. Er wird sich darum kümmern, durch seinen Sohn, den er als König eingesetzt hat. Wie ergreifen wir diese Hoffnung? Das geht aus dem Vers 11 hervor. Wenn wir dies im Leben umsetzen, zeigen wir, dass wir das wirkliche Leben fest ergreifen möchten. Wie hieß es im Vers 11? Heilige Handlungen des Wandels und Taten der Gottergebenheit. Über unser Handeln als Anbeter Gottes haben wir ja schon gesprochen. Denken wir an das, was wir an den Brief an die Versammlung Galatien besprochen haben. Aber was verstehen wir unter Gottergebenheit? Der Apostel Paulus ermunterte Timotheus, jage aber nach Gottergebenheit. Also wenn man nach etwas jagen muss, kriegt man das nicht so leicht. Was bedeutet das? Das entsprechende Wort der griechischen Ursprache, Eusebia, kann buchstäblich mit Wohlverehren wiedergegeben werden. Nigel Turner schreibt in seinem Buch Christian's Words, Eusebia, erscheint in den zeitgenössischen Inschriften gelegentlich in einem Sinn, der auf persönliche religiöse Ergebenheit schließen lässt. Doch seine allgemeinere Bedeutung in der griechischen Volkssprache der römischen Zeit war Loyalität. Für Christen ist Eusebia die höchste Form der Ergebenheit gegenüber Gott. Gottergebenheit ist somit nicht nur ein Gefühl der Ehrfurcht. William Barclay schreibt in seinem Werk Begriffe des Neuen Testaments, dieser Begriff drückt aber nicht nur ein Gefühl von Ehrfurcht und Ehrerbietung aus, sondern schließt auch einen dieser Ehrfurcht geziemenden Gottesdienst ein und ein Leben des tätigen Gehorsams, das dieser Ehrerbietung entspricht. Es geht also nicht nur um eine Form zu sagen, ich glaube an Gott, ich will ihm dienen, ich finde es gut, was er sagt. Ich zeige das auch durch meine Taten. Durch, wie heißt es hier, ein Leben des tätigen Gehorsams. Wer Gott dient, darf nicht ermatten und sich nicht ablenken lassen. Das ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Der Teufel, der Herrscher dieses Systems, will etwas anderes. Aber wir haben aus dem Worte Gottes eine Zielrichtung kennengelernt. Und diese wollen wir verinnerlichen. Nicht nur ein Gefühl von Ehrfurcht, sondern eben ein Leben des tätigen Gehorsams. Es gilt, eine nie endende Laufbahn einzuschlagen. Jetzt ist die Zeit, in der wir alle handeln müssen.